Die Polizei hat am Mittwoch das Occupy-Camp in Düsseldorf geräumt. Die Räumung des Frankfurter Camps steht bevor und auch das Kieler Camp soll zumindest nach dem Willen der Stadt möglichst bald verschwinden. Und in Münster und Hamburg will man die Okkupisten zum Umzug bewegen an einen anderen Platz. Damit steht die Occupy-Bewegung in Deutschland zumindest, was ihre Sichtbarkeit in den Städten angeht, vor dem Ende. Martina Schulte ist hier aus dem Webshow-Team. Warum werden all diese Camps geräumt oder verlegt?
Mit genau dieser Frage hat sich Udo Vetter im Lawblog beschäftigt. Sowohl Frankfurt als auch Düsseldorf, da sieht die Sache so aus, dass man mit dem Bauaufsichtsrecht argumentiert. In Frankfurt hatten die Behörden die Auflösung des Camps unter Hinweis auf die Grünflächensatzung gefordert. Vetter schreibt über die Räumung des Düsseldorfer Camps, bei dem die Stadt sehr ähnlich argumentiert, Folgendes auf: Rasen betreten verboten. Auch wenn formell alles wahrscheinlich super korrekt ist, halte ich es schon für bemerkenswert, welche Antwort hier auf vorwiegend junge, friedliche Menschen gegeben wird, die ihre Sorgen öffentlich ausdrücken. Auch wenn ihre Wortwahl mitunter forsch erscheinen mag, ist die geäußerte Kritik am Wirtschafts- und insbesondere dem Bankensystem alles andere als Esoterik. Dass es so nicht weitergehen könne, höre man ja mittlerweile in jedem zweiten Tagesthemenkommentar. Deswegen könne man die Occupy-Leute nicht einfach als Spinner abtun, zumal man sich ja in Düsseldorf auch nicht über sie beschwert habe, mit Ausnahme einiger Banker und Broker in der Nachbarschaft, schreibt Vetter.
Wenn man sich das aber jetzt mal anschaut, die Camps von Occupy in verschiedenen Städten, es hat vereinzelt schon Probleme gegeben. Einige waren dann eher Obdachlosencamps und weniger eine politische Demonstration.
Das war in verschiedenen Medien so zu lesen, aber wie die Zustände genau waren, das ist natürlich jetzt hier aus dem Studio schwer zu sagen. Ich kann dir nur erzählen, dass es im Netz dazu sehr, sehr unterschiedliche Darstellungen gibt. Also nehmen wir mal das Frankfurter Camp. Der Blogger Bodenfrost hat gestern das Occupy Camp in Frankfurt besucht, das nach dem Willen der Stadt eben auch bald geräumt werden soll. Und er beschreibt in seinem Text eine, wie ich finde, eher ja idyllische Protestszenerie mit Zelten, Infostand, Mahnwache und kleiner Bühne. Ich zitiere mal ein kleines Stück. Ein hübsch angelegter kleiner Gemeinschaftsgarten schafft eine gewisse Idylle. Rechts und links abseits des Fußwegs befinden sich Wohnzelte und Iglos, politische Parolen, ausführlichere Texte, Aufkleber, Karikaturen, liebevoll handgemalte Plakate bieten dem Auge des Betrachters viele Eindrücke. Sogar eine eigene kleine Bücherei habe ich entdeckt in einer Schatzkiste. Also soweit der Blogger Bodenfrost. Ganz anders hört sich das bei der Bild-Zeitung an. Die schreibt unter der Überschrift Angst vor Rattenpipi-Seuche von unhaltbaren hygienischen Zuständen und nicht abgeholtem Müll in dem gleichen Camp. Und in einem anderen Artikel heißt es, aus dem Bankenkritiker-Camp sei ein Bettlerlager geworden, Zitat. Und so setzt sich das Camp nach inoffiziellen Informationen von Behörden jetzt zusammen. 5 Aktivisten, 60 Rumänen, dazu 10 Alkoholkranke, 5 Junkies, 10 geistig Verwirrte. Und kannst dir vorstellen, dass sich gegen diese Darstellung im Netz natürlich auch einige Kritik...
Das klingt auf jeden Fall diffamierend, schwer vereinfachend. Vor allem, warum können Rumänen keine Aktivisten sein? Ob sich das ausschließt, das sei mal dahingestellt. Wie reagieren Blogger auf diese Darstellung der Bild-Zeitung?
Also das linke Blog Ad Sinistram vergleicht unter der Überschrift die Sprache der 67er, die Sprache des Bild-Zeitungsartikels heute mit der Sprache der Bild-Zeitung zur Zeit der Studentenunruhen. Roberto J. oder J. de La Puente fragt da, was will uns Diekmann eigentlich sagen? Alkoholiker, Junkies und Verrückte, waren die Occupy-Aktivisten das nicht von Anfang an irgendwie? Muss man nicht berauscht oder verblödet sein, wenn man die kapitalistische Welt nicht mehr annimmt, wie sie ist? Aber jetzt, da der Rückhalt in der Öffentlichkeit immer geringer wird, weil es auch vermutlich tatsächlich ein Hygieneproblem gibt, wie üblicherweise immer, wenn man zeltet. Jetzt traut man sich auch, Occupy derber zu beleidigen, zu verspotten und despektierlich zu machen. Die Frankfurter Rundschau findet, dass die Behörden an dieser Art der Darstellung nicht ganz unschuldig sind. Die schreiben hier, die Debatte um die Räumung des Occupy-Camps Frankfurt habe sich dem Anliegen der Aktivisten als nicht würdig erwiesen. Die Regierenden hätten es nicht vermocht, die Debatte über eine vollkommen berechtigte Besetzung des öffentlichen Raums in eine angemessene Richtung zu lenken. Lange Zeit habe die Stadt dem Protest mit mittelmäßigem Interesse zugesehen und als es ihr zu bunt wurde, nur halbherzige Verhandlungen aufgenommen. Der Ordnungsdezernent, auch wenn er von der CDU sei, hätte es als Bereicherung einer Finanzmetropole begreifen können, wenn die Verlierer dieser auch hier gemachten Finanzkrise eben gerade gerade hier protestieren. Er hätte Angebote machen können zur Verstetigung des Protests in anderer Form. Stattdessen sprach der Dezernent von Ratten und Hygiene und Dreck und von menschlichen Hinterlassenschaften und vermittelte so eine Weltsicht, die die Verlierer dieser Krise als das erscheinen lässt, was sie offenbar für viele Krisengewinner sind, als Abschaum.
Sehr viele unterschiedliche Meinungen. Es gab aber teilweise heruntergekommene Camps. Jetzt werden viele aufgelöst aus verschiedenen Motiven. Was bleibt denn dann offline sozusagen, zumindest von Occupy in unseren Städten?
Die Einschätzungen sind sehr unterschiedlich. Spiegel Online fragt, ist das das Ende von Occupy in Deutschland? Bei Faznet spricht dagegen Michael Hudson, einer der Führungsfiguren von Occupy, in einem Interview von vorrevolutionären Zuständen und der pädagogischen Agenda von Occupy. Interessant fand ich auch das Interview der Kollegen vom Webradio Detektor FM. Mhm. Die haben mit dem Politikwissenschaftler Dr. Jürgen Winkler von der Uni Mainz gesprochen und der sieht die Verdienste von Occupy so.
Erstmal geht es ja darum, dass man auf einige Probleme in einer etwas anderen Art und Weise überhaupt aufmerksam macht, dass man für sich Aufmerksamkeit auch erweckt. Und das ist der Bewegung auf jeden Fall gelungen. Wir wissen ja, dass in einigen Parteien, etwa in der SPD, in der Bundesrepublik, ja durchaus einige kapitalismuskritische Töne mittlerweile vorgetragen werden. Und das wäre vielleicht ohne diese Bewegung gar nicht so denkbar. Wir wissen, dass in anderen Parteien, selbst in der CDU, kritischer bezüglich einiger Entwicklungstendenzen im, ich sage es jetzt mal, Casino-Kapitalismus ja vorgetragen werden. Das wäre so vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen.
Ja, das war der Politikwissenschaftler Dr. Jürgen Winkler von der Uni Mainz und er meint, Occupy habe vor allen Dingen in unseren Köpfen, auch in den Köpfen der Politiker, einiges verändert.
Martina Schulte über das mögliche Ende der Sichtbarkeit der Occupy-Bewegung in den deutschen Städten. Viele Camps sind aufgelöst oder stehen vor dem Aus. Im Netz geht die Bewegung aber weiter und alle Links gibt's bei uns im Netz auf deradiowissen.de.